Stellt euch vor, es ist Frühling, die Sonne scheint, wunderschön. Eine schön angelegte Festgesellschaft kommt rein, nimmt Platz. Nachher kommt die Braut rein, in einem mega schönen weißen Kleid. Nachher geht sie zum Bräutigam. Die beiden halten mega schöne Reden, sagen sich, wie sehr sie sich lieben, was sie aneinander schätzen. Nachher feiern sie mit ihren Familien und Freunden bis tief in die Nacht rein. Klingt nach einer mega schönen Hochzeit, oder? Nur, die beiden waren vorher gar nicht auf dem Standesamt. Also sie haben zwar eigentlich geheiratet, aber sie führen nachher keine Ehe. Sie haben nie wirklich Ja zueinander gesagt und schon gar nicht, bis dass der Tod uns scheidet. Die Geschichte ist nicht frei erfunden. Das ist ein Trend, der auch in der Schweiz angekommen ist. Man sagt dann dem zum Beispiel ein Fest der Liebe. Und ich habe mit so einem Paar dürfen reden, der so geheiratet hat, und habe gefragt, was genau der Hintergrund ist, wieso sie so heiraten wollten. Oder eben nicht wirklich heiraten wollten. Und sie haben dann gesagt, ja, also einerseits sind sie ja eigentlich wie schon geheiraten. Und andererseits sind sie ihnen mega wichtig, dass der Staat sich da nicht einmische in ihre Beziehung. Und es sind ja eigentlich sowieso ein, ein veraltetes Konstrukt, die Ehe. Also das brauche ich ja heute in dem Fall nicht mehr. Früher sei es vielleicht noch wichtig, dass sich die Frauen absichern können, aber heute sind sie da nicht mehr nötig. Und ich glaube, die Leute sind nicht allein. Viele Leute sehen heute nicht mehr unbedingt den Sinn drin, zu heiraten. Und vielleicht tun das Paar nachher noch ein Fest feiern, weil sie das an sich vielleicht noch den schönen Teil oder den coolen Teil finden dran. Und ich glaube, dass es bei uns so hochgehalten wird, die Ehe, das täuscht manchmal ein bisschen darüber hinweg, dass es für ganz viele von da außen nicht mehr wichtig ist zum Heiraten. Dass die Ehe nicht mehr das Ideal ist von unserer Gesellschaft. Und ich glaube, genau darum ist es noch nie so wichtig gewesen wie heute, dass wir uns überlegen, warum heiraten wir eigentlich? Was ist denn der Wert der Ehe gegenüber einer anderen Beziehung, die vielleicht unverbindlicher ist? Was ist denn die Ehe im Kern überhaupt? Und wenn wir den Kern kennen, können wir dann sagen, braucht sie heute wirklich noch? Ich glaube übrigens auch nicht, dass es ein Thema ist, das nur verheiratete Leute betrifft. Und ich glaube, da ist es so wichtig, dass wir uns schnell in Erinnerung rufen. Die zwei wichtigsten Männer vom Neuen Testament, Jesus und Paulus, waren beide nicht geheiratet. Und das Christentum war auch die erste Religion, die Single sein als gleichwertigen Lebensentwurf propagiert hat. Also es geht nicht darum, dass das Ziel des Christseins ist, zu heiraten. Im Gegenteil. Aber ich glaube, aus zwei Gründen ist es wichtig, dass sich einerseits Verheiratete damit befassen, was es heisst, alleinstehend zu sein. Und umgekehrt, dass Singles sich überlegen, was es heissen, verheiratet zu sein und was der Wert davon ist. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, Lebenssituationen können sich ändern, auf beiden Seiten. Und ich rede jetzt hier nicht in erster Linie von Scheidungen. Und andererseits sind wir miteinander unterwegs. Und die Chance ist relativ gross, dass du in deinem Leben auch Leute hast, die Single sind oder die verheiratet sind. Und du lebst einen anderen Lebensentwurf. Und da müssen wir uns überlegen, was ist denn der Wert von dieser Situation? Darum, egal in welcher Situation als du jetzt gerade steckst, ob du Single bist, ob du in einer Beziehung bist und noch nicht geheiratet oder ob du schon sehr lange geheiratet bist, möchte ich dich einladen, heute am Morgen dir nochmal neue Gedanken darüber zu machen, was eigentlich der Wert und das Ziel der Ehe ist. Und vielleicht einen neuen Blick darauf können zu werfen. Jetzt ist die Ehe wirklich ein Konstrukt, das irgendwann mal von einer Gesellschaft erfunden worden ist, um Völker zusammenzuheben oder Gesellschaften zusammenzuheben, um Frauen absichern oder sogar um sie unterdrücken. Und ja, die Ehe ist auf alle Fälle auch für das missbraucht worden in der Vergangenheit. Aber wenn wir jetzt mal so den Blick weiten aus unserem Kuchen raus, dann finde ich es mega spannend, dass eigentlich auf der ganzen Welt, auch bei den entlegensten Völkern, eine Art eheliche Gemeinschaften entstehen, dass auf eine Art geheiratet wird. Und das spricht eher nicht dafür, dass die Ehe einfach irgendwann von der vorherrschenden Gesellschaft erfunden worden ist und dann allen aufgedrückt worden ist. Also offenbar ist das in uns innen angelegt, irgendwo, dass wir den Wunsch haben nach so verbindlichen Gemeinschaften. Und ja, manchmal ist es auch mit mehreren Frauen auf der Welt oder in wenigen Fällen auch mit mehreren Männern. Aber so eheliche Gemeinschaften, so verbindliche Gemeinschaften, die gibt es eigentlich überall. Und die sind kulturell gefärbt, natürlich je nachdem, wo das sie stattfinden. Und auch bei uns ist es ja kulturell gefärbt. Jetzt, wenn wir in die Bibel schauen, dann finde ich es mega spannend, dass die Bibel und der ganze Inhalt der Bibel eigentlich zwischen zwei Hochzeiten stattfindet. Wir haben ganz am Anfang eine Hochzeit und wir haben ganz am Schluss eine Hochzeit. Wir werden uns jetzt heute Morgen nur auf den Anfang konzentrieren. Am Schluss dürfen wir das anders mal unter die Lupe nehmen. Wir haben gerade vorher den Schöpfungsbericht, den zweiten Schöpfungsbericht, gelesen. Und was wir dort sehen, ist zum Beispiel, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Jetzt auch hier wieder, lasst uns die kulturellen Brillen abnehmen, was eine Ehe ist. Was wir hier sehen, ist die erste Ehe, ist die erste Hochzeit. Gott hat mit diesem Satz eigentlich die Ehe geschaffen. Und Eva hat nicht ein weißes Kleid an. Sie wird dann nicht von ihrem Vater zum Adam geführt, was ja übrigens auch eigentlich ein amerikanischer Brauch ist, der eigentlich einfach bei uns in den letzten Jahren so ein bisschen Einzug gehalten hat. Wahrscheinlich wegen Filmen. Und sie haben dann nicht andere Menschen als Trauzeugen. Bemerkenswert finde ich an dieser Bibelstelle übrigens, dass der Adam selber ja eigentlich gar keine menschlichen Eltern hatte, laut der Bibel. Und Eva hatte auch keine Auswahl gehabt. Also was wir hier sehen, ist nicht unbedingt die Aussage, die einfach auf Adam und Eva zutrifft, sondern offenbar sehr eine grundlegende Aussage darüber, wie sich Gott Ehe gedacht hat. Und wir erkennen eigentlich anhand von dem, Ehe ist ein Produkt von der Schöpfung und nicht von der Kultur. Gott hat Ehe geschaffen. Und es spielt jetzt gar nicht so eine Rolle, ob du den Schöpfungsbericht wörtlich nimmst oder nicht, ob du das als symbolische Geschichte siehst. Ich glaube einfach, dass wir in dieser Geschichte sehr, sehr viel Worte finden, darüber, was sich Gott gedacht hat bei der Ehe, was sein Ziel war von der Ehe. Jetzt fragst du dich vielleicht, was bringt uns denn die Ehe? Warum sollten wir heiraten? Und da gibt es im Fall eine ganze Reihe von objektiven Gründen, wieso das die Ehe an einer Gesellschaft zum Beispiel gut tut. Die Forschung hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Ehe sehr ein tiefer Schockabsorber ist. Also das heisst, sie hilft uns, besser mit Enttäuschungen umzugehen, mit Krankheiten oder mit anderen Herausforderungen. Man hat auch herausgefunden, dass verheiratete Leute sich schneller von schweren Nöten erholen können. Und dass sie ein geringeres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Männer, die verheiratet sind, leben länger und statistisch gesehen länger gesund. Spannend an dem finde ich, dass es umgekehrt nicht hätte festgestellt werden können. Bei den Frauen trifft das auch nicht zu. Ich tue das euch überlassen, was jetzt das genau für Gründe hat. Ihr dürft es auch nachlesen. Und man hat auch herausgefunden in der Forschung, das beste Umfeld für Kinder zum Aufwachsen, zum Lehren, zum sich sicher fühlen und die Welt entdecken und Selbstvertrauen gewinnen, ist, wenn die Eltern in einer verbindlichen Gemeinschaft leben, also in einer Ehe. Und wenn wir die Gründe sehen, dann spielt es auch nicht eine Rolle, ob du selber verheiratet bist, aber wir sehen, dass die Ehe offenbar an einer Gesellschaft extrem viel Wert gibt. Also, dass eine Gesellschaft ein Interesse daran hat, die Ehe zu schützen und die auch zu erhalten und darin zu investieren. Weil sie einerseits die Leute gesund behalten oder gesünder behalten und weil sie auch die nächste Generation schützt. In unserer westlichen Gesellschaft aber ist es eher so, dass wir nicht mehr unbedingt einen Blick haben für die Gesellschaft. Dass wir uns nicht mehr so als Teil sehen von etwas Größerem, von einer Gemeinschaft. Dass unsere Ehe jetzt irgendwie der Gemeinschaft dienen, im Gegenteil. Wir sind sehr individualistisch unterwegs, vor allem im Westen. Und die Ehe ist immer mehr zu einem Ort gekommen, wo eigentlich vor allem mein Glück bringen sollte. Wo mir dienen sollte, wo mir Erfüllung geben sollte. Und das ist ja der Grund, dass immer mehr Leute wahrscheinlich nicht mehr heiraten wollen, weil wer kann schon sagen, ob ich in 20 Jahren immer noch glücklich bin mit dieser Person, geschweige denn in 5 Jahren. Und das ist also der Imperativ von unserer Zeit. Das, was wirklich zählt, ist, dass du glücklich bist. Hauptsache für dich stimmt es. Oder wie es Tim Keller ausdrückt im Buch «The Meaning of Marriage», Ehe, das kann man auch im Buchladen kaufen übrigens, wir betrachten die Ehe heute nicht mehr als einen Weg, Charakter und Gemeinschaft zu formen, sondern als ein Mittel, persönliche Lebensziele zu verwirklichen. Lasst das einmal bei euch wirken. Vielleicht ist das bei euch ja auch ein oder andere der Fall. Bei mir auf alle Fälle sicher zum Teil auch. Wenn wir jetzt aber glauben, dass Gott die Ehe geschaffen hat und nicht unsere Kultur, nicht unsere Gesellschaft, dann lohnt es sich ja vielleicht auch wirklich, uns darum zu bemühen, zu verstehen, was hat denn er damit gemeint? Was war sein Ziel für uns? Was war sein Ziel für die Welt, die er die Ehe geschaffen hat? Wenn wir ein Haushaltsgerät kaufen, dann lesen wir im besten Fall ja auch die Anleitung. Das übersteigt zumindest meine Fähigkeiten, selber ein Haushaltsgerät zu bauen. Und wenn wir die Anleitung lesen, können wir ja hoffentlich noch lange Freude haben an diesem Gerät und wissen, wie wir es bedienen müssen, dass es möglichst lang läuft. Ich muss an dieser Stelle ein Geständnis machen, ich bin eine wahnsinnig schlechte Leserin von Gebrauchsanweisungen. Darum kann ich es umso mehr betonen, dass wir zumindest bei der Ehe unbedingt die Gebrauchsanweisung lesen. Wenn wir jetzt in die Bibel schauen und vor allem in den ersten Teil, im 1. Mose, Genesis, in der Schöpfungsgeschichte, dann sehen wir dort 4 Ziel, die er sich ursprünglich gedacht hat dabei, als er die Ehe geschaffen hat, und ein 5. wo nachher dazugekommen ist. Und das erste Ziel, das man dort findet, der erste Grund, warum das Ehe da ist und wie sie uns soll dienen, wie wir sie leben sollen, ist, das ist hier schnell aufschreiben, Freundschaft. Ehe ist auch dazu da, dass wir Freundschaft leben können. Wir haben im Schöpfungsbericht gelesen, dass Gott Himmel und Erde und alles, was auf ihr lebt, geschaffen hat. Und dass alles gut war. Ausser, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Also das Einzige, was im Paradies als nicht gut beschrieben worden ist, ist, dass der Adam allein war. Jetzt stellt euch vor, ihr lebt im Paradies mit Gott, dem Schöpfer, und es ist nicht genug. Also Gott hat nie gesagt im Schöpfungsbericht, hey Adam, ich bin alles, was du brauchst. Im Gegenteil, er hat gesagt, es ist nicht gut, dass du allein dort bist. Gott hat den Menschen dazu erschaffen, dass wir nicht nur mit ihm in Beziehung stehen, das auch, und das ist extrem wichtig, aber er hat uns auch geschaffen, dass wir horizontale Beziehungen eingehen. Und Ehe ist ein Weg dazu, es ist nicht der einzige Weg dazu. Aber Gott möchte, dass wir in Gemeinschaft leben. Er hat uns dazu geschaffen, Gemeinschaft wollen zu leben. Und warum? Weil Gott selber auch ein Gott der Gemeinschaft ist. Er ist der dreieinige Gott. Er ist nicht allein. Wieso sollten wir denn allein sein müssen? Wenn wir ein bisschen weiter schauen in der Bibel, dann finden wir zum Beispiel das Buch Hohelied. Das ist ein Austausch zwischen zwei Geliebten. Es ist voller Erotik und schräger Bilder für unsere Zeit jetzt. Und was ich dort so spannend finde, ist, wir lesen dort immer wieder den Begriff. Im Urtext heisst das Rea. Ich übernehme hier keine Haftung für die Aussprache. Elisabeth kann mich später korrigieren. Und Rea heisst so viel wie Freund, Partner. Und spannend daran finde ich, dass Rea eben eigentlich nicht für Geliebte gebraucht wird in der Bibel, sondern für Freunde. Also im Hohelied, in dem hocherotischen Buch, wo so viel um Leidenschaft geht, wird aber der Geliebte eben auch als Freund bezeichnet. Und ich glaube, in dem Sinne können wir ein tiefes Wort erkennen, dass eben eine gute Liebe, eine gute Ehe nicht nur eine Leidenschaft ist, sondern vor allem auch Freundschaft. Und jetzt frage ich euch, die verheiratet sind, ist euer Ehepartner auch euer bester Freund? Teilt ihr mit ihm schöne Erlebnisse? Teilt ihr mit ihm Geheimnisse, die ihr mit anderen Leuten nicht teilt? Und liebt ihr ihn nicht nur, sondern habt ihr ihn auch gern? Verbringt ihr gern Zeit mit ihm? Ich finde es ein mega Privileg, dass ich sagen darf, dass Paddy, mein Mann, auch mein bester Freund ist. Ich genieße es zum Beispiel mega fest, wenn wir zusammen Auto fahren und nach 4 Stunden einfach immer noch gern Zeit miteinander verbringen, zusammen Lieder singen, es lustig haben. Und das ist nicht ein leidenschaftlicher Ort, das Auto. Also meistens nehme ich auch nicht. Aber wir geniessen Gemeinschaft. Wir haben es lustig miteinander. Oder wenn wir am Ende der Ferien immer noch etwas zu lachen haben miteinander oder wissen, was reden miteinander. Das finde ich mega cool. Also es ist ja nicht einfach etwas, das nur mit Leidenschaft zu tun hat, sondern man verbringt auch gerne Zeit miteinander. Wenn ich etwas Schönes erlebe, wenn ich allein bin oder etwas Lustiges, dann habe ich das Bedürfnis, das mit ihm zu teilen. Und ich freue mich darauf, dann ihm das zu erzählen oder ihm ein Foto zu schicken. Und ich glaube, dort müssen vielleicht auch wir Frauen uns manchmal ein bisschen an die Nase nehmen. Ich bin zum Beispiel jemand, der mega gerne Sprachnachrichten austauschen mit Freundinnen von mir. Und ihnen erzähle, was ich gerade so erlebt habe, was gerade läuft in meinem Leben. Und merke dann aber manchmal auch, hey, eigentlich sollte ich das als erstes mit dem Paddy austauschen. Eigentlich sollte nicht nachher Freundinnen den Platz einnehmen vom engsten Vertrauten. Und wenn du mit anderen Leuten lieber Zeit verbringst als mit deinem Ehepartner, dann möchte ich dich auch ermutigen, hey, investiere nicht nur in die Ehe, mit Leidenschaft, sondern investiere auch in die Freundschaft zwischen euch beiden. Investiert in, dass ihr gerne zusammen weggeht, dass ihr gerne zusammen Momente teilt, dass ihr es lustig habt miteinander. Der zweite Punkt, den wir sehen in der Schöpfungsgeschichte, oder das zweite Ziel der Ehe, ich sage dem Gärtnern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Es geht aber auch und vor allem um Berufung ausleben. Wir lesen in Genesis im Schöpfungsbericht, dass Gott eine Gehilfin geschaffen hat. Im Urtext heisst das Wort Eser. Auch hier wieder, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es wird meistens mit Gehilfin übersetzt. Und ich glaube, das ist vor allem in der heutigen Zeit ein bisschen fehlleitend, weil es tönt nach Assistenz. Und eine andere Übersetzung für das Wort könnte aber auch sein, ein starker Beistand, eine Hilfe, eine Gefährtin. Also es ist kein untergeordneter Ausdruck. Und extrem spannend daran finde ich, dass der Begriff Eser an den meisten Stellen in der Bibel für Gott selber gebraucht wird. Also der David tut ganz viel in den Psalmen, wenn er von Gott, seiner Rettung, seiner Hilfe redet, bezeichnet er Gott als sein Eser. Und das ist der Ausdruck, der hier für die Frau gebraucht wird. Also nicht einfach als seine Assistentin, sondern als seine Rettung. Sie greift rettend ein. Sie soll ihn unterstützen und stärken und ohne sie geht es nicht. Was geht ohne sie nicht? Gott hat dem Adam ein Mandat gegeben. Wir haben zwei verschiedene Schöpfungsberichte in der Bibel. Es unterscheidet sich ein bisschen drinnen, unter anderem, ob Gott Adam zuerst schafft und dann ihm das Mandat gibt und dann schafft er ihm Eva dazu oder ob er sie beide schafft, segnet und dann gibt er ihm ein Mandat. Im 1. Mose 2,15, dem wir gelesen haben, heisst Gott, der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Das ist das Mandat für Adam, nachher hat er ihm Eva gegeben. Und im 1. Mose 1,28, ein bisschen vorher, steht, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und es spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, ob jetzt Eva schon da war, wo das Mandat gekommen ist oder nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass der Auftrag für beide gilt und dass es ohne Eva nicht geht. Also wenn Adam eine Jobbeschreibung hätte, dann wäre es wahrscheinlich die gewesen. Übernehmen die Verantwortung für den Garten, machen etwas aus dem Potenzial, bringen den Garten zum Blühen, arbeiten im Garten und machen etwas daraus. Was übrigens auch heisst, dass Arbeit nicht mit dem Fall dazugekommen ist, sondern dass Arbeit im Paradies schon da war. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt, was heisst das konkret für uns heute? Das Mandat hat ja nicht einfach aufgehört, nur weil wir nicht im Paradies leben. Im Gegenteil. Jesus hat das wieder bekräftigt. Wir sollen Königreich hier auf der Erde bauen, da wo wir sind. Und jeder Mensch kann dazu mit seinen Gaben beitragen. Wir sind berufen zum Gärtnern, also zum Paradies bauen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat jetzt Berufung mit Ehe zu tun? Hoppla. Wie gesagt, Gott hat den Mensch nicht geschaffen für die Ehe, sondern er hat Ehe geschaffen, dass Adam seinen Auftrag erfüllen kann. Gott hat Ehe geschaffen, dass man zusammen Königreich bauen kann. Er hat nicht den Menschen für die Ehe geschaffen. Wie gesagt, das Ziel des Christseins ist nicht zu heiraten. Aber er hat Ehe als Hilfe geschaffen, um den Auftrag auszuführen. Das heisst übrigens nicht, dass Singles den Auftrag nicht ausführen können. Im Gegenteil. Ich glaube, der Auftrag wird einfach anders aussehen. Vielleicht hat er sogar mehr Verantwortung in sich. Und er wird wahrscheinlich auch an Ort sein oder in Bereichen, wo eine Familie eher hinderlich sein könnte. Und ich glaube, es ist wichtig, und das hilft uns auch dabei, so ein Mandat zu haben, so einen Auftrag zu haben, dass sich eine Ehe eben nicht einfach nur um sich selber dreht. Ich weiss nicht, ob ihr so Beziehungen kennt, die sich eigentlich nur um sich selber drehen, entweder weil sie so schwierig sind, dass man eigentlich ständig damit beschäftigt ist, irgendwie am Leben zu bleiben als Paar, dass man gar keine Energie hat, irgendwie noch gegen aussen zu investieren. Oder aber es gibt ein paar, die so fest Erfüllung in der eigenen Ehe suchen und das eigene Glück in der Ehe suchen, dass sie eigentlich vor allem für sich selber da sind und gar nicht den Blick haben vor die Haustür und irgendwie schauen, dass es dort vielleicht auch noch Not hat, wo man sich irgendwie engagieren könnte oder wo man als Ehepaar dienen könnte. Also ich glaube, gesunde Ehen sind auch um eine Berufung herum gebaut, um eine Aufgabe oder um eine Leidenschaft, die beide teilen. Also ich glaube, Gott beruft nicht nur Prediger, Gott beruft auch Architekten oder Köche oder Buchhalter. Ich finde, Buchhalter ist übrigens ein sehr göttlicher Job, weil er schafft Ordnung und Gott liebt Ordnung. Gott beruft auch Mütter und Väter, die zuhause ihre Kinder grossziehen. Und so Aufgaben kann man auch zusammen wahrnehmen. Man kann sich auch gegenseitig bestärken in dieser Aufgabe. Wir finden eins und ein paar in der Bibel, die ich ganz, ganz stark finde, die so eine gemeinsame Berufung lebt. Und die kommen eigentlich überall zusammen vor. Das ist in der Apostelgeschichte 18, das könnt ihr mal selber nachlesen bei Gelegenheit. Wir lesen dort von der Priscilla und dem Aquila. Die sind auf Korinth geflüchtet und haben dort mit dem Paulus zusammen die Gemeinde aufgebaut. Und ich finde, das Paar zeigt mega gut, wie man eben zusammen kann Berufung leben kann und wie man auch als Ehepaar je nachdem ganz neue Kraft kann entfalten kann, wenn man zusammen so einen Bereich findet, wo man sich engagieren kann, wo beiden irgendwie das Herz dafür schlägt. Also sie sind zum Beispiel eben, haben die Gemeinde mitgegründet in Korinth. Sie haben andere Prediger unterwiesen, dort, wo sie gerade waren. Sie haben den Paulus immer wieder unterstützt bei seiner Reise oder in seinem Dienst. Und eben, wenn ihr es nachlesen, sie stehen eigentlich überall einfach zusammen, als wären sie eine Einheit gewesen, weil sie zusammen in diesem Dienst gestanden sind. Und die Gemeindebau war übrigens nicht ihr Job, sie waren Zeltmacher, sie haben das nebenbei gemacht. Also ihr müsst nicht jetzt unbedingt zusammen anfangen zu arbeiten, wenn ihr das gerne macht und tun und irgendwie zusammen ein Unternehmen habt, kann das auch eine Berufung sein. Aber es ist nicht unbedingt gemeint, dass wir jetzt alle nur noch zusammen arbeiten müssen, wenn wir verheiratet sind. Aber ich möchte euch die Frage mitgeben, was könnten solche Berufungsfelder für euch als Ehepaar sein? Und ich weiss, wenn ihr kleine Kinder habt, dann ist das manchmal eine wahnsinnig schwierige Zeit, um sich auch noch Gedanken zu machen, wie man sich sonst noch engagieren kann. Oder dass auch manchmal sehr wenig Energie bleibt, um sich überhaupt noch jemand anders zu investieren. Und ich möchte euch mit dem nicht Druck machen, überhaupt nicht. Ich glaube, ihr lebt schon eine Berufung, die Gott euch gegeben hat. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man gerade in dieser Zeit sich Gedanken macht, was verbindet uns denn sonst noch? Was teilen wir sonst noch für Freude und für Leidenschaften, außer unsere Kinder? Weil die Kinder sind irgendwann weg. Und wir kennen wahrscheinlich alle Paar, die es dann extrem schwierig geworden sind, wo die Kinder aus dem Haus gegangen sind. Und ich glaube, mit so etwas kann man dem ein bisschen entgegenwirken. Also was könnt ihr besonders gut als Paar? In was stärkt ihr euch? In was ergänzt ihr euch? Vielleicht sind ihr besonders gute Gastgeber. Ich weiss von Leuten in dieser Gemeinde, die Leute zu Hause aufnehmen, das wäre es denen ihr zu Hause, wo man sich einfach gerade zu Hause fühlt, wo Leute gerne bewirtschaften, bekochen, wo immer wieder Besuch haben, wo vielleicht auch Leute über längere Zeit bei sich wohnen lassen. Es gibt auch Mentor für andere Paare, wo andere jüngere Paare vielleicht an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben, wo die begleitet. Vielleicht auch vor der Ehe oder auch gerade, wenn die Ehe frisch ist oder auch später. Vielleicht sind ihr aber auch ein Paar, wo gerne praktisch Hilfe anlegt, wo gerne Leute entlastet, wo irgendwie im Moment gesundheitlich vielleicht angeschlagen sind, wo gerade kleine Kinder haben, wo gerade ein Kind bekommen haben vielleicht auch. Auch das kann eine Berufung sein. Oder vielleicht habt ihr ein Herz für eure Nachbarschaft. Da kommen mir einmal meine Schwiegereltern in den Sinn, wo überall, wo sie sind, also sie haben schon an mehreren Orten gelebt und überall haben sie so die Nachbarschaft immer wieder zusammengehabt und haben in die Nachbarschaft hineingewirkt und haben die Königreich gebaut. Auch das kann eine Berufung sein. Wir kommen zum dritten Ziel, das wir lesen im Schöpfungsbericht. Und zu dem möchte ich nicht allzu viel vorwegnehmen, weil es wird die ganze nächste Woche oder die nächste Predigt um das Thema gehen. Das ist die Sexualität. Wir lesen, dass Adam und Eva eins geworden sind. Dass sie auf tiefster Ebene miteinander verbunden worden sind. Und ich glaube, das ist eins von diesen Geheimnissen und auch von den Zielen der Ehe. Dass sie der schützende Rahmen ist für Sexualität. Und wenn sie richtig gelebt ist, eben auch die Ehe kann stärken. Und auch das wiederum ist übrigens wissenschaftlich nachgewiesen, dass beim Sex zum Beispiel Bindungshormone ausgeschüttet werden. Also dass wir ständig unsere Ehe stärken, wenn wir Sexualität in der Ehe leben. Der dritte Punkt hat nachher als logische Konsequenz das vierte Ziel zur Folge. Und das ist Familie. Und ich möchte jetzt das nicht als Befehl verstehen. Ich glaube, das hat man auch nicht immer selber in der Hand. Aber ich glaube, dass ein Teil oder ein Ziel und ein Teil der Berufung ist, in der Ehe Familie zu leben, auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht ist es mit eigenen Kind, vielleicht ist es aber auch mit anderen Leuten, die in einer Familie leben können. Und Gott sagt dem Adam und der Eva quasi als Prototyp-Ehepaar, dass sie sich vermehren sollen. Und ich lese aus dem auch die Worte heraus, dass eine verbindliche Gemeinschaft, also die Ehe, der richtige Rahmen ist, zum Kind zu haben. Und warum haben wir vorher schon gehört von der Forschung? Die Forschung bestätigt eigentlich genau das, dass Sicherheit für die Kinder etwas vom Wichtigsten ist, zum Lernen, zum die Welt entdecken, zum Selbstbewusstsein zu bekommen. Also wenn ihr in eure Ehe investiert, wenn ihr eine starke Ehe lebt, macht ihr eure Kinder mutiger, macht ihr eure Kinder selbstbewusster und macht es ihnen einfacher, um in der Welt auch zu schlagen nachher. Und die Kinder lehren ja Liebe und Beziehung bei ihren Eltern. Es ist die erste Beziehung, die sie unbewusst und bewusst nachher wahrnehmen. Und das ist das, was wir einfach verinnerlichen als normal. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Also wenn die Eltern eine gute Ehe haben, eine gesunde Ehe, dann übernehmen das Kind automatisch und kopieren das später in ihrem eigenen Leben. Unbewusst, weil sie das Gefühl haben, das ist so, wie eine Ehe aussehen sollte. Und im Schlechten gilt leider das Gleiche. Ich glaube, dort dürfen wir uns einfach auch der Verantwortung bewusst sein, die wir haben gegenüber den Kindern auch. Und dass es nicht egoistisch ist, sich zum Beispiel einmal in der Woche, einmal im Monat, mindestens Zeit zu nehmen, einfach als Ehepaar. Dann nehmen die Kinder nichts weg. Ihr schenkt ihnen etwas. Also wenn wir die vier Ziele sehen, das sind die Ziele, die wir wirklich sehen im Schöpfungsbericht. In dem, wo sich Gott ursprünglich gedacht hatte. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Dass wir leider nicht mehr in der idealen Welt drin sind. Und mit dem ist der fünfte Punkt dazugekommen. Ich sage dem Wiederherstellung. Es ist nicht so, dass das stimmt, wie Hollywood und verschiedene Romane und Serien uns erklären. Wir haben nicht unsere andere Hälfte irgendwo da außen. Muss ich leider enttäuschen. Wir suchen nicht den perfekten Partner und es gibt den auch nicht. Ich glaube schon, wir müssen bei der Partnerwahl weise sein. Ich glaube durchaus, es gibt Leute, die uns nicht gut tun, die schlecht sind für uns. Oder wie es Tim Keller formuliert in seinem Buch: Niemand passt gut zu uns, es gibt bloß Menschen, die schlechter passen als andere. Wer verheiratet ist, der weiss, wenn du verheiratet bist, dann kommen die schlechten Sachen wirklich auch zum Vorschein. Die unschönen Seiten, die du eigentlich lieber bei dir behaltest sonst. Also niemand kann in mir so viel auslösen wie der Paddy. Und zwar im Guten wie auch im Schlechten. Weil wir kommen wirklich manchmal Seiten führen, die ich sonst nie zeigen kann oder die ich nie darf zeigen, vielleicht auch. Und ich glaube, die Ehe wirkt auf uns auch wie ein Schwamm. Es kommt einfach alles Unschöne zum Vorschein, was sonst in uns innen bleibt. Das dreckige Wasser, das in uns innen ist. Und warum ist das so? Weil die Ehe die nächste Gemeinschaft ist, wo man leben kann als Mensch auf dieser Welt. Ich glaube, man kann sich nicht mehr verstecken, man kann nicht flüchten voreinander. Und man kann spätestens nach der Flitterwoche sich auch nicht mehr verstellen. Es kommt wirklich alles in mir zum Vorschein, wo noch Heilung braucht, wo Vergebung braucht, wo Gnade braucht. Und das ist nicht etwas Schlechtes. Aber schwieriger daran ist, es kommen zwei so Schwämme zusammen. Ich war heute noch im Garten, gehe Dreck holen. Also das ist nicht schön. Und das tut weh. Aber das Gute daran ist, es ist nachher an der Oberfläche. Es ist da. Wir sehen, mit was wir dealen müssen. Wir sehen, was noch nötig ist, was noch Heilung braucht in uns. Es ist eigentlich auch eine mega Kraft in der Ehe, die wir hier sehen. Kennt ihr das Bild von Hochzeiten, wo man so zwei schöne Wasser zusammen schütten, die verschiedene schöne Farben haben und nachher gibt es eine dritte Farbe daraus? Ich fände das Bild eigentlich ehrlicher. Aber vielleicht ist es nicht so tauglich für Hochzeiten mit einem weißen Kleid. Der Tim Keller hat es so gesagt, die Ehe verursacht deine Schwächen nicht, sie entlarvt sie nur. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Dein Ehepartner ist nicht dein Problem. Dein Ehepartner ist dein Spiegel. Und es ist unausweichlich, dass das passiert, wenn du verheiratet bist. Und ich habe das Gefühl, wir haben schon relativ viel von unseren Schwemmausdrücken in den letzten 7 Jahren und es ist viel Unschönes vorgekommen, wir dealen haben damit. Und ich habe das Gefühl, mal, eigentlich sind wir schon recht gut ausgedrückt unterdessen. Und ich glaube, als Herzgott geplant oder zugelassen, sind wir gerade gestern wieder aneinander geraten und ich habe gemerkt, wie viel noch in mir innen ist, wo egoistisch ist, wo selbstsüchtig ist, wo auch sich selber bemitleidet und immer noch das Gefühl hat, ja, aber ich bin nicht das Problem. Der andere ist ja das Problem. Also der Blick in den Spiegel, der tut manchmal auch weh, aber es ist auch immer wieder nötig, um zu schauen, ah, da kommt noch ganz viel Dreckwasser raus. Und ich glaube, das ist die Kraft der Ehe. Dass zwei zerbrochene, fehlerhafte Menschen zusammenkommen, eben wie es ursprünglich nicht gedacht war, aber es ist ja so jetzt. Und die Partner soll dich nicht vollständig machen. Die Partner soll deinen Charakter schleifen. Und die Ehe soll dich nicht glücklich machen. Das hat Benni letzte Woche schon sehr deutlich gesagt. Die Ehe ist nicht alles. Die Ehe ist nicht dazu da, um uns glücklich zu machen. Die Ehe ist dazu da, um uns heilig zu machen. Und das ist der Prozess des Heiligwerden. Ich glaube, die Ehe ist nicht da, dass wir uns im Dreckwasser nachher saulen. Das ist das, was uns die Welt erzählt. Du musst einfach jemanden finden, der dich genauso nimmt, wie du bist. Ja, vielleicht am Anfang schon. Aber ich werde nicht so bleiben, wie ich bin, weil ich bin nicht gut, wie ich bin. Und es kommt ganz, ganz viel Dreckwasser aus mir raus. Die Ehe ist dazu da, dass wir heilig werden dürfen. Dass unser Charakter geschliffen wird. Und das passiert zum Beispiel eben genau so, dass wir unseren Schwamm, der ausgedrückt ist, wo alles Unschöne schon vorgekommen ist, oder einmal ein Teil davon, es kommt laufend auch wieder mehr, dass wir den füllen lassen, und zwar neu. Bei Jesus, beim lebendigen Wasser. Habla, sorry. Für die, die hier nachher aufräumen müssen. Und das Ding ist, es ist im Fall noch nicht sauber, wenn du einmal bist, zu füllen. Es wird mit jedem Mal sauberer. Und wir haben ein Leben lang Zeit, um an diesem Dreckwasser zu arbeiten. Aber wir müssen daran arbeiten. Jesus sagt, er sei das lebendige Wasser. Und ich finde das Bild so passend, wenn es um den Schwamm geht. Für die, die es nicht erkannt haben, das wäre übrigens ein Schwamm. Genau. Jesus ist das lebendige Wasser, das uns nach und nach reinigen, das uns besser macht, das uns heiliger macht. Wir sollen auch würdiger werden. Und ich sage dem Wiederherstellung. Wiederherstellung von dem ursprünglichen Ideal, das Gott geschaffen hat. Zurück ins Paradies gehen. Und mir ist auch wichtig zu sagen, es ist nicht der einzige Weg, die Ehe, um den Schwamm auszudrücken. Also wenn du Single bist, es gibt auch für dich Wege, um den Schwamm auszudrücken. Aber ich glaube, in der Ehe ist es unausweichlich, dass er ausgedrückt wird und dass er zum Vorschein kommt. Und wir wollen unseren Schwamm neu füllen. Und zwar jedes Mal wieder neu füllen. Wir wollen das Wasser säubern. Und ich glaube, es ist wichtig, weil Gott sagt, wir sollen heilig sein, weil er ist heilig. Er sagt das im 3. Mose 19,2. Ihr sollt heilig sein, weil ich bin heilig. Ich glaube, das ist unser Auftrag als Ehepaar. Wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Darum ist ihm die Ehe so wichtig. Darum hat er das Buch zwischen die zwei Hochzeiten hineingebracht. Wir sollen ihn widerspiegeln in seiner Heiligkeit, in seiner Schönheit und in seiner Vergebung. Und wenn du dich vielleicht im Moment auch so fühlst in deiner Ehe, dass ganz viel dreckiges Wasser zum Vorschein kommt, dann möchte ich dir auch einfach zusprechen, dein Ehepartner ist nicht das Problem. Und dein Ehepartner ist ganz sicher nicht das einzige Problem. Ich glaube, wir alle müssen mit unserem eigenen dreckigen Wasser zuerst dealen. Wir können an dem können wir arbeiten. Im besten Fall können wir auch gemeinsam daran arbeiten. Aber du hast dein dreckiges Wasser in der Hand. Und wenn dich heute am Morgen das angesprochen hat und du das Gefühl hast, hey, ich habe noch ganz, ganz vieles, was ich bereinigen will. Bei mir ist jetzt etwas rausgekommen, bei mir ist ein Schwamm ausgedrückt worden heute am Morgen oder in der letzten Zeit, wo ich gerne vor Gott bringen möchte, wo ich gerne neu füllen möchte, mit gutem Wasser, mit sauberem Wasser. Dann hat es nachher auch hinten dran Leute, die beten für dich. Du darfst auch für dich beten, du darfst auch später zu anderen Leuten gehen, die du vielleicht kennst, die dir näher sind, das ist auch okay. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, bring es vor Gott. Nimm die Vergebung in Anspruch. Nimm den Spiegel in Anspruch, der deine Ehepartner ist, und schau her, wo die Bereiche sind, wo du noch Gnade, Vergebung und Heilung brauchst. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Ehe geschaffen hast, als etwas, das uns heilig machen soll. Dass du die Ehe geschaffen hast, um dich wieder zu spiegeln, um ja, deine Heiligkeit auch hier auf die Erde bringen. Dass du uns einen Weg gegeben hast, wie wir gärtnern dürfen, wie wir wieder zurück ins Paradies kommen dürfen. Wie wir wieder Königreich bauen miteinander und auch füreinander. Ich danke dir, dass du die Ehen in diesem Raum segnen durfst. Dass du ihnen aufzeigst, wo das noch dreckiges Wasser aus ihnen raus muss. Wie dass sie mit dem umgehen können und vielleicht auch, wo dass sie sich Hilfe holen können, wenn sie finden, es ist zu viel für uns allein, um damit umzugehen. Ich danke dir, dass du die Leute auch durchdrehst, die schon sehr lange dreckiges Wasser mit sich herumtragen und nicht wissen, wie sie es wieder sauberer machen können. Dass du der Reiniger bist, dass du der bist, der es heilig macht, der, der unsere Herzen heiliger macht und unsere Ehen. Danke dir vielmals. Amen.